Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Für schlechtes Wetter kann der Staat in der Regel ja nix. Aber er könnte seine Bürgerinnen und Bürger vielleicht vor den Folgen des Klimawandels schützen. Und damit Tag und willkommen zu diesem Update-Podcast am 15. Januar. Klimaschutz ist ja bei uns noch nicht direkt ein Grundrecht, könnte aber kommen.
Ja, auf jeden Fall dann, wenn es um das ökologische Existenzminimum geht und damit praktisch über das Überleben des Einzelnen bzw. überhaupt der Menschheit.
So sieht's Christian Kallis, Professor für öffentliches Recht und Europarecht. Mit ihm sprechen wir heute über die Erfolgsaussichten einer Klimaklage. Luisa Neubauer, die Aktivistin von Fridays for Future und einige andere Umweltschutzorganisationen haben nämlich heute ihre Klimaklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Außerdem hat heute völlig überraschend für viele die aktuelle russische Regierung ihren Rücktritt bekannt gegeben. Was bedeutet das genau? Wir schauen es uns an, auch wie Russland sich jetzt da aufstellen will. Und ja, es laufen die Australian Open Tennis, das erste große Turnier im Jahr. Montag nächste Woche geht es so richtig los. Momentan wird die Qualifikation dort gespielt unter wirklich schlechten Bedingungen, denn die Buschbrände sind gleich nebenan.
Aus medizinischer Sicht müsste man diese Sportveranstaltung im Grunde verbieten. Und je mehr Sportler unter dieser Belastung leiden, müsste man eigentlich dazu aufrufen, das Turnier in dem Moment komplett zu boykottieren.
Das sagt der Lungenarzt Thilo Kaiser. Wir klären, warum man da nicht einfach in eine Tennishalle dort geht, in der die Luft besser ist. Das gibt's jetzt in diesem Podcast für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir klagen. Gemeinsam mit einigen anderen jungen Menschen werde ich vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klimaklage einreichen. Das hat Luisa Neubauer, die Aktivistin von Fridays for Future, gestern getwittert. Heute dann Mittwoch.
An diesem Tag stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob eine Klimaschutzbewegung sich mehr Klimaschutz wünschen würde, sondern ab heute steht auch die Frage im Raum, ob das Nichthandeln der Regierung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Neubauer und andere Umweltschützerinnen und Umweltschützer sagen, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung das Grundgesetz verletze und deshalb gibt's diese Klage. Ich habe darüber mit Christian Kallis gesprochen. Er ist Professor für öffentliches Recht und für Europarecht an der Freien Universität in Berlin und gleichzeitig ist er auch Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. Klimaschutz ist Grundrechtsschutz, das haben die Anwälte der Kläger heute gesagt. Ich wollte von ihm deshalb wissen, wann wir aktuell ein Recht darauf haben, dass uns der Staat vor den Folgen des Klimawandels schützt.
Ja, auf jeden Fall dann, wenn es um das ökologische Existenzminimum geht und damit praktisch über das Überleben des Einzelnen bzw. überhaupt der Menschheit.
Aber das Überleben ist ja jetzt noch nicht ganz gefährdet, oder?
Ja, da sagen ja die Erdsystemforscher, die sich intensiv mit den Klimafolgen befassen, wenn wir das 2-Grad-Ziel oder das 1,75-Grad-Ziel reißen, dann reißen wir sozusagen einen Kipppunkt und ab dem wissen wir dann nicht mehr genau, in welche Richtung sich der Klimawandel entwickelt. Und da ist ein Verwüstungsszenario unserer Erde dann nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir können das alles auch nicht mehr rückgängig machen. Es wird ein irreversibler Prozess in Gang gesetzt, der unsere natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet. Und an diesem Punkt könnte man natürlich dann auch mit dem ökologischen Existenzminimum argumentieren. Und da gibt es sicherlich einen absoluten Schutzanspruch des Bürgers.
Das heißt konkret, was denn genau? Der Staat ist schuldig, dass er die Schutzpflicht da nicht einhält?
Ja, der Staat muss tatsächlich der Schutzpflicht genügen, indem er aktiv wird. Und zwar durch wirksame Gesetzgebung. Er muss sozusagen ein wirksames, kohärentes Schutzkonzept entwickeln.
Er muss Gesetze bauen, damit der Mensch da geschützt ist, nehme ich jetzt mal daraus. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie geben dieser Klage durchaus eine Chance?
Ja, die Chance, also in der Tat, wenn, je nachdem, wie man eben argumentiert, wenn man eben sozusagen tatsächlich koppelt planetare Grenzen und Kipppunkt, also das, was wissenschaftlich hier erarbeitet worden ist durch in den Erdsystemwissenschaften mit dem ökologischen Existenzminimum, was aus der Menschenwürde einerseits und dem Grundrecht auf Gesundheit fließt, wenn man dann mit diesem ökologischen Existenzminimum argumentiert, das aber eine Extremsituation berührt, das muss man klar sagen, wenn man das salopp formuliert, eben mit diesem Verwüstungsszenario, dann hat das natürlich eine gewisse Chance. Aber das muss man dann eben auch als Kläger plausibel machen. Und dann ist natürlich die zweite Frage, was kann eigentlich dann ein Gericht entscheiden? Mhm. Wozu kann das Gericht den Gesetzgeber verpflichten? Denn unser Gesetzgeber war ja nicht tatenlos. Wir haben ja einiges auf den Weg gebracht.
Die Verpflichtung könnte natürlich sein, dann mehr zu machen oder mehr einzufordern.
Genau, und diese Frage stellt sich dann, ob das ein Gericht entscheiden kann. Mhm. Also ob dieses Minimum an Schutz, das hier gefordert wird, nicht eigentlich vom Gesetzgeber eingelöst ist und alles, was darüber hinausgeht, im Prinzip in seinem gesetzgeberischen Ermessen liegt. Denn der Gesetzgeber ist natürlich aufgefordert, auch zwischen vielfältigen Belangen abzuwägen. Also da steht der Klimaschutz, der muss abgewogen werden mit der Wirtschaftsfreiheit. Das sind ja auch Grundrechte, aber eben auch dem Sozialstaatsprinzip bis hin zum sozialen Existenzminimum, was wir ja auch kennen in unserer Verfassung.
Jetzt gab es vor ungefähr einem halben Jahr diese Debatte ja schon mal. Da hat CSU-Chef Markus Söder ja vorgeschlagen, den Klimaschutz reinzupacken ins Grundgesetz. Wenn wir es mal weiterdenken, ist das für Sie in absehbarer Zeit möglich?
Ja, also darüber kann man diskutieren. Wir haben jetzt schon im Grundgesetz ein Staatsziel Umweltschutz. Aber das ist ganz klar ein Staatsziel, das verpflichtet praktisch die drei Gewalten, also Gesetzgeber, Regierung und Gerichte. Aber es ist kein Grundrecht. Das muss man erst mal festhalten. Es ist also nichts, auf das sich der Einzelne berufen kann, sondern das ist ein Staatsziel. Aber da wäre eben ein Staatsziel Klimaschutz unter Umständen sinnvoll, wenn es nicht reine Symbolpolitik ist.
Ja, aber ein Staatsziel, da kann man ja keine Ansprüche geltend machen oder irgendwie eine Klage erheben dann, oder?
Nee, das verpflichtet tatsächlich die Staatsorgane und das kann man in dem Sinne nicht als Einzelner über eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht, so wie das jetzt gerade auf den Weg gebracht worden ist, einklagen. Das ist richtig.
Die erste Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, die gab es schon letztes Jahr im Oktober. Sie ist gescheitert. Heute gibt es eine neue Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Luisa Neubauer und andere Klimaaktivisten haben sie eingereicht. Christian Kallis, Professor für Öffentliches und für Europarecht, sagt dazu, das kommt immer ein bisschen drauf an welche Bedingungen man das dann koppelt, aber könnte durchaus Erfolg haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Russland soll in Zukunft der Müll getrennt werden. Bisher landet alles auf einer Deponie. Nicht mehr in der Zukunft, da möchte man jetzt Müll trennen. Das hat Präsident Putin heute unter anderem in seiner Rede zur Lage Russlands gesagt. Und es war vermutlich der langweiligste Punkt heute, denn es ging richtig zur Sache. Danach mehr Macht für das Parlament, hat Putin gefordert. Ein paar Stunden später dann ist für viele überraschend der Ministerpräsident Medvedev zurückgetreten. Sprechen wir drüber mit Thilko Gries, unserem Korrespondenten in Moskau. Thilko, weiß man denn schon, warum es jetzt zum Rücktritt von Medvedev und der bisherigen Regierung kommt?
Also vorweg, das ist Russland und wir wissen alles nicht so ganz genau. Aber was ich glaube ist, dass es darum ging, dass Medvedev jetzt einen neuen Posten bekommt. Er wird Stellvertreter im sogenannten Sicherheitsrat. Das ist ein recht wichtiges Gremium für die Sicherheits- und Geheimdienststrukturen hier im Land. Das heißt, er bleibt dem System erhalten. Das bedeutet aber auch, es kommt ein neuer Premierminister und vielleicht entstehen auch neue Posten, die möglicherweise Wladimir Putin in Zukunft bekleiden kann.
Und wenn du sagst Stellvertreter, dann ist klar, dass der Chef von der russischen Sicherheitsbehörde der Herr Putin ist, ja?
Richtig, das ist er auch jetzt schon und das bleibt er auch. Das ist für mich ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, Putin denkt von den Sicherheitsstrukturen her, von den Geheimdienststrukturen. Die behält er in den Händen. Denn was wir heute sehen, was hier in Russland passiert, ist, glaube ich, ich kann mich irren, ja. Es ist wirklich sehr, sehr nebulös. Aber ich glaube, es ist der Beginn eines Umbaus des staatlichen Systems oder der Führungsriege dieses Landes, die dazu führt, dass wir einige neue Personen kennenlernen werden an neuen Posten oder vielleicht auch alte Gesichter mit neuen Posten. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht eine Antwort darauf erhalten, wie lange Wladimir Putin noch an der Macht bleibt und welchen Job er bis dahin machen wird.
Warum passiert das denn gerade jetzt? Ich meine, auch an der Position von Putin wird sich ja jetzt erstmal nichts ändern, oder?
Erstmal ändert sich nichts daran. Er ist Präsident dieses Landes, der mächtigste Politiker dieses Landes und das bleibt er auch erst einmal. Warum geschieht das jetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Das eine ist, die Regierungspolitik ich meine, die Leute auf der Straße interessiert ja nicht irgendwie Verfassungsrecht, sondern wie hoch ist das Einkommen, das sie haben, wie gut ist die Gesundheitsversorgung und funktioniert die Schule meiner Kinder, sowas. Mhm. Ja. Das sind drängende Fragen und da läuft wirklich nicht alles rund und deswegen ist die Regierung sehr, sehr unpopulär. Die Regierung, Dmitri Medvedev, der heute zurückgetreten ist. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er zurückgetreten ist und jetzt eben ein neues Gesicht kommen soll. Und klar ist auch, 2024, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber bis dahin ist Wladimir Putin gewählt. Wenn er irgendwie an der Macht bleiben will, vielleicht nicht als Präsident, aber in einem anderen Job, dann sollte er vielleicht vorher anfangen, darüber nachzudenken und vorher anfangen, Schritte einzuleiten. Ich glaube, das hat er heute getan.
Jetzt sagst du hier, es kommen neue Köpfe, es wird neue Personen da geben, aber im Endeffekt bleibt es doch bei diesem Duo Putin als Präsident, Medvedev jetzt als der Stellvertreter in den Sicherheit Fragen und vielleicht dann später wieder im Parlament? Oder wie siehst du das?
Also es gibt zum Beispiel heute Abend schon die Nachricht, dass es einen neuen Premierminister geben wird. Der Mann heißt Michail Mishustin, war bisher Chef der Steuerbehörde. So, der wird Chef der Regierung. Das ist jemand, den wir bisher kaum kannten hier als Korrespondenten, also schon mal gehört irgendwie, aber hat so jedenfalls öffentlich keine große Rolle gespielt. Der kommt jetzt mit in die erste Reihe der politischen Riege. Das ist, glaube ich, nur der Anfang. Wir werden sehen, dass es noch ein paar andere neue Minister geben wird, neue Gesichter. Ja, und dann hat Putin ja heute eine ganze Reihe von Verfassungsänderungen auch vorgeschlagen. Da werden einige Posten neu aufgewertet und auch zum Beispiel neu geschaffen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es damit endet, dass Putin einen dieser neuen Jobs bekommt.
Was ist dein Gefühl? Was kriegst du mit? Wie reagieren die Leute bei dir auf diese Änderung?
Sehr überrascht. Also das ist ja echt sehr kompliziert, weil es ist Verfassungsrecht und das ist immer kompliziert und es ist auch total schwierig zu verstehen, weil ganz vieles unklar ist. Bewusst übrigens, bewusst unklar gelassen vom Präsidenten und dessen Formulierungen, in denen man immer mehr als eine Sache hineininterpretieren kann. Das heißt, also es gibt die Leute, die an Politik interessiert sind, klar, die haben heute Abend kein anderes Thema und alle anderen, die warten nun, glaube ich, erst einmal ab, was passiert und sind ja ohnehin von der Führung hier in Moskau gewohnt, dass die halt handelt, ohne groß die Bürgerinnen und Bürger vorher zu fragen. Und so ist es eben heute auch wieder.
Als erstes hat Russlands Präsident Putin Änderungen in der Verfassung heute angekündigt, kurz vor 3 heute Mittag unserer Zeit. Dann die Meldung, russische Regierung tritt zurück. Ministerpräsident Medvedev macht also den Weg für Putins Reform frei. Live und direkt aus Moskau war das unser Korrespondent Thilko Kries.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute geht es bei uns ums alleine aufs Konzert gehen, das gar nicht so untypisch. Die amerikanische Online-Ticket-Plattform Vivid Seats hat nämlich das Kaufverhalten ihrer Kunden der letzten 5 Jahre ausgewertet. Und Theresa Nehm aus unserem Team wird uns gleich sagen, wie das Ergebnis ist. Kaufen nämlich deutlich, das kann man schon mal verraten, deutlich viele Menschen Einzeltickets. Wie ist das bei dir, alleine auf ein Konzert gehen?
Es kam schon mal vor, so 2-3 Mal, aber wirklich, weil meine Begleitung irgendwie verhindert war, krank war. Aber ich gehe doch mal geplant allein ins Kino.
Ach, schau an.
Ja, und bei dir?
Oder halt Musikstil, das bei mir, dass man sich nicht einigen kann und keiner kommt dann irgendwie mit auf den Rave. Wir haben euch auf Twitter gefragt, geht ihr alleine auf Konzerte oder ist das eher nichts für euch? Gibt ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, kein Problem, sagen 38%. Auf keinen Fall sagen 35, gibt uns gerne eure Meinung da weiterhin. So, nun hat Vivid Seats die Zahlen mal aufgeschlüsselt und bei einigen Konzerten werden mehr Einzeltickets verkauft als bei anderen. Bei welchen denn?
Das ist so ähnlich wie bei dir, Thilo. Also besonders bei Elektrosachen oder Dance-Veranstaltungen werden am häufigsten Einzeltickets verkauft, nämlich zu 48%. Bei Hip-Hop-Konzerten kaufen die Fans zu 31% Einzeltickets und bei Korean Pop, also K-Pop, sind es 27%. Da, ja, kauft die Mehrheit aber immer noch 2 Tickets.
Und die Plattform geht davon aus, dass die Leute, die Einzeltickets kaufen, auch wirklich dann alleine zum Konzert gehen.
Ja? Naja, nicht so direkt. Also es ist schon so, dass zum Beispiel K-Pop-Fans eher jung sind und Musikmanagement-Professoren, die gehen jetzt auch davon aus, dass die Bereitschaft, allein zu einem Konzert zu gehen, die nimmt mit dem Alter ab. Und da jetzt eben das Publikum bei Elektro, Hip-Hop und K-Pop eher jung ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man da alleine hingeht, als zum Beispiel in die Oper. Dann kommt auch noch dazu, dass zum Beispiel bei K-Pop-Fans in den USA, die sind leidenschaftliche Fans. Ja? Das heißt, die kaufen sich dann nicht nur ein Ticket für eine Show, sondern für jede Show, die irgendwie in der Umgebung ist und fahren da zur Not auch alleine hin. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Einzelticketkäufer auch wirklich alleine zum Konzert geht.
Man kann sich ja auch alleine ein Ticket erstmal zulegen und die Leute dann trotzdem dort treffen. Oder?
Genau, man kann sich ja verabreden. Ja. Das kommt ja auch eher bei Jüngeren vor, weil die vielleicht auch nicht so viel Kohle haben. Und das ist sehr typisch bei Stehkonzerten. Ne? Und das sind dann natürlich Elektro, Hip-Hop, K-Pop, ja, haben wir wieder diese drei. Da ist es total egal, wer die Tickets kauft. Anders bei Sitzkonzerten. Ne? Da willst du ja auch gerne, wenn du zusammen hingehst, zusammensitzen. Mhm. Kriegst du deine Sitzplätze zugewiesen. Und das ist zum Beispiel bei der Oper so. Mhm. Da musst du dann natürlich mehrere Tickets kaufen.
Also wir halten fest, für die einen vorstellbar, alleine auf ein Konzert zu gehen, für die anderen eher nicht. Was wären denn die Vorteile, wirklich allein zu gehen?
Also, wenn dir jetzt zum Beispiel eine Band gefällt und du müsstest jetzt jemanden überreden, komm noch mit, lass es lieber, weil am Ende musst du dir anhören, wie schlecht diese Band ist und dann kannst du es einfach selbst genießen. Das ist ein Vorteil. Ein ganz großer Vorteil, den ich persönlich empfinde, ist, du kannst stehen, wo du willst. Ich habe immer das Problem, wenn ich mit Freunden beim Konzert bin, die wollen immer vor, in die Mitte. Und mir ist das immer zu laut, zu viele Leute und am Ende kommst du auch nicht in die Mitte und dann stehst du genau vor den Lautsprechern und dir burnt es einfach mal das Trommelfell weg. Und darauf habe ich halt nicht so viel Bock und deswegen, wenn man alleine geht, kann man natürlich überlegen, wo man steht und das stört auch nicht. Und wenn du aufs Klo musst und dann kommst du wieder oder an die Bar gehst, du musst nicht ewig durch diese Massen gehen, deine Freunde suchen und vor allen Dingen natürlich, wenn du schon mal an die Bar gehst, holst du mehrere Getränke und musst dann nicht vier Bier durch die Massen jonglieren. Also es hat natürlich sehr viele Vorteile.
Aber es bleibt dabei, dass man durchaus dieses komische Gefühl haben kann, alleine auf eine Veranstaltung zu gehen. Man kann sich nicht austauschen irgendwie, auch Umbaupause ist schwierig. Ja. Hast du niemanden, mit dem du redest? Was machst du da? Schaust am Merch-Stand vorbei? Ja, wie toll kann das denn eigentlich sein? Was sind deine Überlebenstipps?
Also ich kenne dieses komische Gefühl, dieses, oh, was denken denn jetzt die anderen, dass ich hier alleine bin? Ich hatte das am Anfang auch im Kino. Das einfach dieses Gefühl beiseite legen als allererstes, weil da ist es dunkel, da ist es eng, da sind viele Leute, da merkt sowieso niemand, dass du alleine bist. Am Ende fällst du vielleicht sogar noch positiv auf, weil du eben nicht laut über die Musik drüber quatscht. Kann ja auch nervig sein. Und wir haben noch einen Tipp bekommen bei Twitter, bei der Umfrage, der Twitter-User Peer, der sagt, lern doch einfach neue Leute kennen. Ihr habt ja schon mal denselben Musikgeschmack. Quatsch sie doch einfach an. Finde ich ist auch eine gute Idee. Und noch ein Tipp von mir. Wenn man wenig redet, trinkt man vielleicht viel. Sollte man eher lassen, weil da sind keine Freunde, die einem die Haare halten oder die einen nach Hause bringen.
Tipps von Theresa Nehm. Wer gerne alleine aufs Konzert geht, lasst es uns wissen, ob ihr das macht gerne oder eher ungerne. Schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de oder stimmt bei uns bei Twitter ab.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Egal was, unser Haus, das Handy, das Fahrrad, das wäre alles nicht da ohne Rohstoffe, also ohne die Materialien, aus denen die Dinge überhaupt erst gebaut werden. Und welche Rohstoffe benötigt werden in Deutschland, das ändert sich von Zeit zu Zeit immer wieder. Und deshalb hat die Bundesregierung eine neue Rohstoffstrategie beschlossen. Und die wurde heute an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt. Annike Schäfer ist jetzt bei uns aus unserer Nachrichtenredaktion. Was steht da drin?
Das sind 17 Punkte, diese ganze Strategie, alle mit dem Ziel, Deutschland sicher mit Rohstoffen zu versorgen. Da geht es einmal um Rohstoffe, die wir hier bei uns haben und die hier abgebaut werden. Das sind aber vor allem Steine, Sand und Erden. Und das soll mehr werden. Andererseits aber um die Rohstoffe, die wir importieren, Metalle vor allem. Da hat sich ganz viel geändert mit der Energiewende, mit mehr Elektromobilität, Batterien, mit der Digitalisierung. Da brauchen wir ganz andere Stoffe als früher.
Um was für Stoffe geht es da genau?
Also bei der Strategie geht es eigentlich um alle möglichen Stoffe, aber als Beispiele kann man mal Lithium, Kobalt und seltene Erden nennen. Da wird der Bedarf sicher steigen in den nächsten Jahren. Er ist auch schon stark gestiegen und die Bundesregierung will das im Blick haben, so dass es keine Engpässe gibt und sie will die Preise weiter beobachten, denn solche Stoffe kommen alle aus dem Ausland, aus dem Kongo zum Beispiel.
Ja, Kongo, da werden sie ja zum Teil das, was man mitkriegt, unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen. Ne? Geht es in der Strategie auch um Umweltschutz und Menschenrechte?
Ja, geht's. Gleich die erste Maßnahme heißt verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung. Das ist in der Strategie schon festgeschrieben, dass im Bergbau hohe Standards gelten sollen, sozial und ökologisch. Aber wir hören ja immer wieder, dass das längst nicht überall so ist. Trotzdem wollen wir die Rohstoffe haben. Die Industrie will sie haben, die Nachfrage ist da. Und da versucht der Text irgendwie einen Balanceakt zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftsinteressen.
Und kann man schon jetzt sagen, welche Seite da überwiegt?
Kritiker finden, das ist viel zu wirtschaftsfreundlich. Wir brauchen eine Wende bei den Rohstoffen. Eine Politikerin der Linken hat gesagt, Rohstoffabbau geht oft mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung einher. Aber die Bundesregierung nimmt die Firmen nicht in die Pflicht und ignoriert Missstände, sagt die Politikerin. Und auch von den Grünen heißt es, die Bedürfnisse der Menschen in den Abbauländern werden vernachlässigt. Es geht einfach um unbegrenztes Wachstum und nicht um Klima- und Umweltschutz. Aber man muss auch sagen, es gibt verschiedene Ansätze, den Bergbau zu verbessern. Und da beteiligt sich die Bundesregierung auch dran. Außerdem geht es in der Strategie darum, das Recycling zu erhöhen, zusammen mit der Wirtschaft, sodass Primärrohstoffe gespart werden können.
So, jetzt wurde ja heute nicht nur die Rohstoffstrategie beschlossen vom Kabinett, sondern auch noch die Bioökonomiestrategie. Um was geht's da?
Da geht schon mehr um Nachhaltigkeit. Es geht auch um Rohstoffe, aber um nachwachsende Rohstoffe. Die Bioökonomie ist ein weites Feld, die beschäftigt sich unter anderem aber mit neuen Materialien. Das Bambusgeschirr zum Beispiel, das es gerade überall gibt, das ist so ein Beispiel dafür. Auf der Pressekonferenz wurden dann noch andere Sachen vorgestellt, drüber gesprochen. Reifen aus Löwenzahn, Autotüren aus Flachs oder ein Turnschuh aus Spinnenseide. Das sind Beispiele für diesen Bereich. Aber es geht auch um Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, Bio, irgendwie alles mit Leben. In dem Bereich soll viel geforscht und entwickelt werden und dafür sollen in den nächsten 4 Jahren 3,6 Milliarden Euro ausgegeben werden.
Das Bundeskabinett hat heute 2 Papiere zu Rohstoffen beschlossen. Rohstoffstrategie auf der einen Seite und Bioökonomiestrategie auf der anderen Seite. Informationen von Annike Schäfer waren das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben da noch was, sagen die Demokraten in den USA, kurz bevor eigentlich alles rüber soll zum Senat. Die Anklagepunkte gegen Donald Trump, die ihn aus dem Amt heben könnten, sollten ja eigentlich heute rüber an den Senat übermittelt werden. Aber Demokraten sind noch nicht fertig mit ihm, noch nicht final und auch in Zukunft nicht. Es gibt da angeblich noch vertrauliche Daten, die Trump stark belasten könnten, die aber nicht öffentlich gemacht werden. Sprechen wir drüber mit Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in Washington. Thilo, was ist das für Material? Wo kommt's her?
Ja, das ist ein neues Beweismaterial, das die Demokraten schon an den Justizausschuss im Senat weitergereicht haben. Es geht um Material aus der Hand eines Vertrauten von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani. Er heißt Lev Parnas, ist ukrainischstämmig. Er ist festgenommen worden im Dezember im Zusammenhang mit Wahlkampfspenden an die Republikaner. Dieses Material besteht aus einem Brief Rudy Giulianis an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Darin bemüht sich Giuliani in seiner Funktion als persönlicher Berater von Donald Trump um ein Treffen mit Zelensky. Und da steht eine handschriftliche Notiz drauf, bring Zelensky dazu anzukündigen, dass der Biden-Fall untersucht wird. Also das ist ja der Vorwurf gegen Donald Trump, dass er den ukrainischen Präsidenten unter Druck gesetzt hat, ihm Material gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden zu besorgen. Mhm. Und nach den Worten von Adam Schiff, der ist der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, macht dieser Brief jetzt deutlich, dass Rudy Giuliani im Auftrag und mit Zustimmung des Präsidenten gehandelt hat und dass Donald Trump selbst nicht nur seine Finger im Spiel hatte, sondern gewissermaßen der Architekt dieses ganzen Vorgehens war.
That letter makes clear that Giuliani, in his own words, is acting at the behest and with the knowledge and consent of the president. The president was the architect of this scheme.
Das war also der O-Ton von Adam Schiff. Jetzt ist die Frage, Thilo, lässt der republikanische Vorsitzende des Senats, Mitch McConnell, diese neuen Beweisstücke zu oder tut es nicht? Die Demokraten fordern das und sie sagen, es wäre Vertuschung, es wäre Verschleierung, wenn das nicht geschähe.
Die Demokraten und die Republikaner haben sich sowieso in der Wolle, nämlich was die Aussagen von Zeugen da auch angeht. Was ist mit dem Streit?
Im Grunde jetzt bei dem ganzen Streit geht es darum, lässt der Senat zu, dass neue Dokumente herbeigeholt werden und lässt der Senat zu, dass Zeugen nochmal eingeladen werden. Mitch McConnell, der starke Vorsitzende im Senat von den Republikanern, er sagt, die hätten doch im Repräsentantenhaus die schon vernehmen können. Das ist natürlich zynisch, weil Donald Trump eben verhindert hat, dass diese Zeugen aussagen. Um wen geht es da? Zum Beispiel um John Bolton, den ehemaligen Sicherheitsberater. Der hat ja mittlerweile gesagt, ja, er würde aussagen, er müsste nur vorgeladen werden. Oder Mick Mulvaney, das ist der Stabschef von Donald Trump. Er soll veranlasst haben, dass diese 400 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückgehalten werden, bis Zelensky eine Untersuchung gegen Biden eingeleitet hat. Bei allen Zeugen, die unmittelbar Beteiligte sind, deshalb wären sie so wichtig, dass man sie hört. Bei allen Zeugen hat aber Donald Trump gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lasse nicht zu, dass die aussagen.
Am Ende vom Tag entscheidet ja die Mehrheit im Senat. Jetzt könnte man sagen, die Demokraten, die können noch so viele Dokumente, noch so viele Zeugen anbringen. Also was verändert's?
Es ist deshalb so wichtig, weil es hier ja um die politische Glaubwürdigkeit geht. Es gibt einen Verfassungsauftrag. Die Senatoren, egal ob Demokraten oder Republikaner, haben einen Amtseid auf die Verfassung geschworen. Sie haben nicht einen Amtseid auf die Verteidigung des Präsidenten geschworen. Und die Demokraten sagen, wir erfüllen unseren verfassungsmäßigen Auftrag. Wir sind das Kontrollorgan der Exekutive, also von Präsident Donald Trump, ungeachtet der Parteizugehörigkeit. Und es geht hier einfach einfach darum, dass die Verfassung gewahrt wird, sagen die Demokraten. Und es geht darum, dass man sich an den Amtseid hält. Und die Republikaner verletzen ihn ganz offensichtlich.
Und sicherlich geht es auch so ein bisschen um Außendarstellung. Dieses Jahr sind Wahlen bei dir.
In der Tat.
Und je nachdem, wie man eben dasteht und wie viel da noch kommt, desto glaubwürdiger oder unglaubwürdiger ist eben dieser Präsident. Informationen waren das aus Washington live und direkt von unserem Korrespondenten Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Melbourne, Australien, wird momentan Tennis gespielt. Die Qualifikation zu den Australian Open, dem Grand Slam Tennisturnier, das nächste Woche Montag so richtig, richtig losgeht. Und gestern, da war die Luft in Melbourne aufgrund der Buschfeuer richtig schlecht.
Citizens and everyone was advised to stay inside and we didn't expect that we will be playing yesterday.
Dalila Jakupovic aus Slowenien musste trotzdem Tennis spielen. Ihr Match wurde nicht abgesagt. Sie hat dann auf dem Court einen Hustenanfall bekommen und musste selbst aufgeben. Es gibt viel Kritik, dass das Turnier trotz des Rauchs, trotz der Buschbrände stattfindet. Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion, warum sind die Australian Open denn nicht indoor? Nur wegen des Namens?
Nein, das Open Indoor hat sozusagen nichts mit draußen drin zu tun, sondern Open heißen die Slams deswegen, weil es in den 60er Jahren die Bewegung gab, dass diese Turniere offen sind, also Open für alle, vor allem damals dann für die Profis. Bis dahin, bis in den 60er Jahren, waren das alles Amateurspieler oder Fake-Amateurspieler, die irgendwie ihr Geld verdient haben. Dann hat man gesagt, okay, komm, lass ehrlich sein, das sind alles Profis. Und dann macht man Open Tournaments, also offene Turniere.
Das hat nichts mit dem Zustand des Courts zu tun, weil man könnte ja theoretisch bei manchen auch das Dach zumachen. Macht man manchmal, glaube ich, auch bei Regen, ne?
Genau, es gibt in Melbourne 3 Hallen, die mit einem Dach versehen sind und die kann man schließen. Wurde eigentlich dafür gebaut, um eben Regen abzuwenden oder bei großer Hitze. Das ist ja in Australien auch immer ein großes Problem. Und jetzt kommt halt noch der Ruß oder die schlechte Luft von den Waldbränden mit dazu.
Ist es in der Halle, in der Tennishalle, theoretisch denn besser? Gibt es da bessere Luftqualität?
Also in den richtigen Hightech Hallen, die da stehen, in den 3 großen, sieht das ganz gut aus. Da haben die jetzt heute auch ein großes Event für die Waldbrände absolviert. Also da haben die ganzen Topspieler gespielt mit Zuschauern, mit allem drum und dran und haben da Show gemacht, um dann Geld zu sammeln. Alles gut. Das Problem sind natürlich die Courts draußen, da wo im Moment die Qualifikation läuft für das Hauptturnier am Montag, was losgeht. Die sind natürlich komplett draußen, sind voll im Rauch gewesen jetzt gestern. Heute dann erst Rauch. Und dann Regen, der dann kam, weil es dann tatsächlich endlich mal geregnet hat. Und die sind natürlich dann komplett der Witterung ausgesetzt.
Aber man nutzt jetzt die Hallen nicht als Ausweichmöglichkeit, weil man wahrscheinlich zu wenig Zuschauerränge und andere Bedingungen dort hat.
Das Problem ist, dass die Hallen teilweise belegt sind durch die Hauptspieler, die dort einfach trainieren, wo dann auch wirklich die Diskussion ist, warum müssen da die Spieler trainieren, während draußen ja schon eigentlich es um wirklich etwas geht und die müssen dann im Rauch da spielen, was wirklich auch teilweise gesundheitsgefährdend ist. Wir hatten gestern eine Spielerin, die ja wirklich mit einem Hustenanfall aufgeben musste, weil sie praktisch, also sie hat keine Luft mehr bekommen. Die ist auf dem Platz, auf dem Boden gewesen irgendwann, weil sie gesagt hat, hier unten kriege ich irgendwie noch Luft und musste dann tatsächlich mit dem Inhalator praktisch gerettet werden.
Unglaublich.
Vom Platz gezogen werden. Und es gibt tatsächlich eine Halle, wo noch mehrere Courts drin sind, was man hätte nehmen können als Ersatz. Das Problem ist, da ist die Lüftung so, dass die Luft von außen angesaugt wurde. Rauch ist drin. Da ist die Luft noch schlechter als draußen.
Was sagen denn Ärzte zu dieser Extrembelastung bei diesen schlechten Luftbedingungen? Besser gar nicht spielen?
Besser gar nicht spielen. Also es ist ganz klar so, die ganzen Partikel, die da in der Luft sind, die reizen die Bronchien, die reizen die Lunge, die schwellen an und irgendwann verkrampft es. Wer Asthma hat, der kennt das, das ist genau das Gleiche. Irgendwann kriegt man keine Luft mehr, im schlimmsten Fall, wie das der armen Spielerin da gestern passiert ist. Und da sagen auch Sportmediziner und Lungenärzte, ich habe gestern mit Thilo Kaiser gesprochen und der hat auch ganz klar gesagt, gesundheitlich sollte man das nicht machen.
Aus medizinischer Sicht müsste man diese Sportveranstaltung im Grunde verbieten und je mehr Sportler unter dieser Belastung leiden, müsste man eigentlich dazu aufrufen, das Turnier in dem Moment komplett zu boykottieren. Das würde einen Riesenaufschrei für die Sportwelt und die Geldgeber geben. Aber die Gesundheit kann ja in keinster Weise da mehr geschützt werden.
Trotzdem wird dieses Turnier weiter durchgezogen oder gibt es denn schon irgendwie eine Ankündigung, dass man vielleicht darauf verzichten möchte?
Nein, tatsächlich nicht. Der Veranstalter hält daran fest. Der Veranstalter sagt auch, das Problem ist ja jetzt nicht neu. Also die Brände gibt es ja und man wusste, wenn der Wind aus Osten kommt und er hat gedreht, dann liegt Melbourne da mittendrin in diesem Gebiet. Der Veranstalter hat gesagt, wir überwachen das, wir arbeiten eng mit den örtlichen Behörden zusammen und gucken und wenn es dann zu stark wird, dann machen wir die Spiele nicht. hat gestern nicht geklappt. Die Spielerin hat gespielt und hatte dann den Atemnotstand da auf dem Platz. Und deswegen sind die Veranstalter jetzt auch ganz stark in die Kritik gekommen. Die Spieler sind natürlich sauer darüber, dass sie da so gesundheitlich den Bedingungen dort ausgeliefert sind und fragen, warum kommen wir nicht in die Halle oder mein Gott, warum verlegen wir es dann nicht?
Ja, verständlich diese Kritik bei den Australian Open, dem ersten großen Grand Slam Turnier in diesem Jahr. Der Busch brennt in Australien, die Luft ist verschmutzt, rauchig und trotzdem wird gespielt. Informationen waren das von Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Das war's mit dem Update für heute.
Wir sagen tschüss.
Theresa Nehm und Thilo Jahn sind raus. Bis morgen.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.